grundsätzlich Grüne Veltliner und Riesling wird auch die nächsten 50 Jahre noch funktionieren oder 70 Jahre. Aus heutiger Sicht ist biologischer Weinbau die beste Antwort auf den Klimawandel.
Herzlich willkommen zu Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute eher, was in das Glas kommt. Bin zu Gast in Dürnstein in der Wachau, bei der Domäne Wachau. Mir gegenüber sitzt Heinz Frischengruber, einer der beiden Geschäftsführer der Domäne. Ist das richtig?
Nein, Kellermeister und Önologe.
Kellermeister und Önologe. Kommen wir mal gleich drauf, was der Önologe zu tun hat in so einem Betrieb. Domäne Wachau, ihr seid eine sehr große Genossenschaft, die auch schon auf Bio umgestellt hat. Falle gleich mit der Tür ins Haus. Aber ich bin heute da, weil wir uns unterhalten wollen über, was auch wir Konsumentinnen mittlerweile mitkriegen, die Bedrohungen sozusagen, die natürlichen Bedrohungen für den Weinbau. Frost, hat man gerade jetzt ein paar Frostnächte, Hagel, Hochwasser, Trockenheit, alles Mögliche. Aber bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht vorweg, wer oder was ist die Domäne Wachau? Was stelle ich mir unter einer Genossenschaft im Weinbau vor?
Ja, danke einmal, dass du bei uns bist und wir ein bisschen was über die Domäne Wachau erzählen dürfen. Und natürlich ist das für mich ein ganz ein großes Anliegen, dass man mal über die Genossenschaft spricht. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das? Weil es sind ja natürlich da viele, weiß ich nicht, Vorteile da draußen unterwegs. Genossenschaften sind immer groß und machen halt ein bisschen einen einfachen Wein für einen Einstieg und alles ist gut und schön. Kann sein, war vielleicht einmal so, aber heutzutage ist die Domäne Wachau, glaube ich, ganz, ganz anders aufgestellt, ziemlich einzigartig auch in ihrem Tun. Und das Modell Genossenschaft ist, glaube ich, auch ein unheimliches, gutes Zukunftsmodell. Da kann man dann nämlich später auch die Fragen einfacher beantworten. Wer ist die Domäne Wachau? Ganz einfach, wir sind 200 Weinhauerinnen und Weinhauer. Fertig. Das ist ein Weingut mit Sitz in Dürnstein. Wir haben ein Drittel der Fläche in der Wachau, die wir gemeinschaftlich mit unseren Weinhauern, Weinhauerinnen bewirtschaften.
Ihr seid ein Drittel mit euren Flächen vom Gesamtanbaugebiet Wachau.
Richtig, okay. Richtig. Mhm. Also es ist schon ein bisschen was da. Roman Horvath und ich, Heinz Frischengruber, wir dürfen das begleiten, wir dürfen unsere Weinhau begleiten, ein bisschen managen, aber alles im Sinne unserer Weinhauer und Weinhauerinnen, weil das ja unsere Eigentümer sind. Das ist, glaube ich, mal ganz wesentlich. Ist oft führt zu Verwirrungen, dass man das irgendwie auseinander dividiert. Vielleicht ist es auch in anderen Betrieben so. Bei uns nicht. Das geht wirklich Hand in Hand. Und das ist das Tolle. Und was einem natürlich bewusst sein muss, auch wenn das ordentlich gemeinschaftlich funktioniert, ist, dass eigentlich wir als Genossenschaft aus Domäne Wachau die besten Leute draußen haben. Wir haben Weinhauer, Weinhauerinnen. Darum reden wir von dem Begriff. Wir verwenden auch nicht Winzerinnen, weil die Weinhauer einfach viel ursprünglicher sind.
Das ist ein traditioneller Begriff. Ne?
Hauer, ja, das ist wie ein junger Bub, hat man nur von Weinhauer gesprochen. Das heißt aber auch, wir sind sehr klein strukturiert.
Das heißt?
Im Grunde hat jeder im Durchschnitt 2 Hektar. Das heißt da unsere Weinhauer, sage jetzt nicht, und Weinhauerinnen natürlich, aber irgendwann wird es kompliziert, die stehen natürlich selber im Weingarten. Das sind Vollprofis, die machen das über Generationen, die haben eine Ausbildung, die wissen genau, was sie tun. Und das ist ein unheimlicher Manpower. Durch das haben wir einfach die besten Leute draußen.
Besser aber was habe ich jetzt einen Vorteil, wenn ich als Weinhauerin, sag mal, ich bin in der Wachau, aber einen Weingarten habe, weiß ich nicht, 2 Hektar. Warum gehe ich dann zur Domäne Wachau? Warum tue ich meinen Wein nicht selber vermarkten?
Das ist einmal ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ein Weinhauer, Weinhauerin, die gehen nicht zur Domäne Wachau, wir sind eines, das ist ihr Betrieb. Mhm. Das heißt, das sind die Spezialisten im Weingarten draußen, die Vollprofis, die brauchen sich nur um einen Weinbau kümmern, um die Weingärten, um die Terrassen. Das andere managen wir, das heißt, ob das in Verkauf um die Produktion geht. Und so kann man eben aus der kleinen Strukturiertheit, aus den kleinen einzelnen Weingarten wirklich sehr viel Kraft und sehr viel Power herausholen. Und die natürlich, die werden auch dann dementsprechend entlohnt, dass das einen Sinn macht. Und jeder das selbst zu vermarkten, gibt es natürlich auch. Aber dann wird es schwieriger.
Aufwendiger und vielleicht nicht jedermanns Sache, Selbstvermarktung zu machen.
Genau, und wir haben natürlich jetzt das Domäne Wachauer, haben die besten Leute draußen, weil die machen das selber, die haben eine Ausbildung. Natürlich wird man immer abgedatet, Klimawandel werden wir dann später noch kommen. Da muss man sehr, sehr flexibel, agil wirken. Aber wir haben natürlich auch perfekte Leute im Vertrieb, in der Produktion, in der Abfüllung, im Social Media Bereich, also Marketing, PR.
Also ihr bündelt Dinge, die sonst jeder einzeln machen müsste.
Genau, ein Winzer, Selbstvermarkter, der muss überall der Chef sein.
Im Weingarten, der will ja eigentlich im Weingarten stehen wahrscheinlich,
genau,
oder im Keller.
Und im Keller und im Verkauf und im Vertrieb und irgendwann geht es immer zusammen. Das heißt, wir haben, ich bin halt da und hilf ein bisschen mit, aber es gibt für jeden Fachbereich immer wirklich mit die besten Leute, was da herumlaufen. Und das ist ein riesen Potenzial. Und was noch dazu kommt, eben heutzutage mit der Kleinstrukturiertheit, wir haben da sehr viel händische Arbeit zu tun in den Terrassen. Also da steckt sehr viel Handwerk drinnen, Handarbeit, Schweiß. Aber wir haben durch die Kleinstrukturiertheit, durch unsere Weingartenprofis, also die Weinharvis da draußen sind erstens einmal extrem flexibel. Wir können sie auf die Wettersituation laufend einstellen. Das müssen wir. Da gehört natürlich ein Know-how dazu. Da gehört die viele Erfahrung dazu. Weil sie halt jeden Rebstock kennen im Weingarten. Weil sie halt selber werken und nicht mit dem Jeep vorbeifahren und dann schauen wir gucken, ob irgendwelche Fremdarbeitskräfte, die man halt braucht. Weil sonst kann das ein Familienweingut nicht mehr managen. Machen die das selbst. Und wir sind auch extrem schlagkräftig. Also das 24er Jahr war jetzt nicht unbedingt einfach mit Hochwasser und hin und her und halt schon schnell gehen müssen. Also wir sahen während der Lese, wir lesen 100% mit der Hand, haben wir 1000 Leute.
Das ist eine Eigenvorgabe, wo ihr sagt, ihr macht ausschließlich Handlese, wo Domäne draufsteht, das ist 100% Handlese.
Das ist eine allgemeine Gültigkeit. Wir sind jetzt der größte Wachauer Betrieb in Summe natürlich, aber wir sind auch Mitglied der Vinier Wachau. Das geht Hand in Hand, das macht jetzt nicht die Domäne Wachau speziell, sondern die Vinier Wachau als Gebietsschutzverband und auch als Gesetzgebung lest einfach, das muss 100% handgelesen werden. Das machen alle, aber natürlich in Zeiten wie diesen und Arbeitskräftemangel und du kannst ja nicht jeden zum Lesen schicken, ne? Ich sage, in einem super Herbst, wo es gesund ist, geht es relativ knackig.
Da stellen sich viele romantisch vor, die nicht selber einen Weingarten haben. Beim Lesen komme ich dann auch, weil man denkt, das oft unterschätzt Lesen. Du kannst ja nicht einfach alles irgendwie runterschneiden und auch nicht zu irgendeinem Zeitpunkt.
Das
stellt man sich zu einfach vor.
Das viele Putzen, mehrere Lesedurchgänge natürlich. Wir machen den Plan, wann, wie, was gelesen wird, welche Parzelle natürlich. Das wird jeden Tag hinterfragt, ob das passt oder nicht. Kann nicht jeder tun, was er will, aber da ist die Geschwindigkeit da, da ist die Flexibilität da, weißt du, da über ein Jahr komme ich locker zurecht, dass ich das alles handle. In der Lese, dann hilft der Opa, die Oma mit, die Kinder, die Freunde, die Verwandten und durch das sind wir so schlagkräftig, also du wirst ja das Personal nie finden und vor allem auch nie diese Qualität, weil die das natürlich über viele, viele Jahre machen. Und das ist halt schon unheimlich genial, was wir da so als Domäne Wachau zur Verfügung haben, als Genossenschaft.
Aber das heißt, eure Mitgliedsbetriebe, die machen die ganze Weingarten.
Unsere Weinhauerinnen, wir sind jetzt.
Die machen die.
Wichtig ist wirklich auch das Wort in der Kommunikation, dass die Darstellung nach draußen auch wirklich wahrgenommen wird. Weil
dass da Personen dahinter stehen, ne? Kleine.
Und dass man miteinander, dass es auch Betrieb ist und dass man zusammenkehren, weil ist, wie gesagt, wir sind Weinhauer, wir sind keine Winzer. Weil die kümmern sich um den Weingarten draußen. Es liefert auch keiner Trauben zu uns. Wir kaufen
nichts
zu.
Das wäre jetzt meine Frage, wie läuft es in der Praxis? Das heißt, ich bin jetzt Weinhauerin und bin in der Domäne Wachau organisiert, habe meine 2 Hektar, es ist Herbst, ich lese meinen Weingarten, bringe dann meine Trauben hierher nach Dürnstein und ihr verarbeitet. Wie stelle ich mir das vor, ganz praktisch?
Grundsätzlich die Weinhauer bewirtschaften die Weingärten das ganze Jahr. Mhm. Das heißt, es geht nicht um die Lese, das ist ein ganz wesentlicher Part. Aber es gibt laufend Weiterbildungen, dass alle up-to-date sind. Wir haben mittlerweile als Domäne Wachau eine unheimliche Vorreiterrolle in der Wachau, was jetzt der Biodiversität, was jetzt Nachhaltigkeit betrifft. Herbizidfrei sind wir seit Ewigkeiten. Und was natürlich auch den biologischen Weinbau betrifft. Und das zieht sich das ganze Jahr durch, weil, wie gesagt, wir begleiten die
Eigentümer. Der Wein entsteht nicht nur bei der Lese, nicht? Oder nicht
genau,
nur im Herbst.
Wir begleiten die Weingüter, auch die Weinhauer. Das ist aber trotzdem ihr Betrieb. Also die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, die gehen natürlich von innen heraus. Ein wesentlicher Punkt ist dann natürlich die Lese. Aber das ist, muss man auch sagen, jetzt sind wir seit 20 Jahren da am Werken. Das ist auch gelernt, wann wie was gelesen wird. Aber es gibt natürlich eine ganz genaue, punktuelle Einteilung, wann welcher Weingarten wie wann wo gelesen wird. Und wir sind dann auch extrem flexibel. Also wir sind dann nichts langsamer wie irgendwas anderes, aber wenn Summen natürlich groß sind, aber wir sind gut organisiert. Das heißt, nicht nur die besten Leute, wir haben auch die beste Technik, sage ich mal, zur Verfügung. Und da gibt es halt schon sehr viele Software-Tools oder was, dass man da auch sagt, okay, heute lesen wir das, heute lesen wir das, oder jetzt sagen wir ab, weil es natürlich regnet oder weil irgendwas nicht passt, geht man sehr flexibel und genau ein und nur so ist es auch möglich, dass man geniale Qualitäten erzeugt.
Okay, das heißt, ich komme mit meinen Trauben, liefere an und dann nur vom Ablauf, was ist sozusagen dann die Rolle als Genossenschaft hier? Ihr macht dann die Kellerarbeit hier und das Vinifizieren und ich krieg für meine Trauben Geld quasi, oder wie stelle ich mir das System vor, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht Genossenschaftsprofi?
Die Genossenschaft ist eins. Das ist einmal das Grundsätzliche zum Verstehen. Das gehört denen Weinhauern und fertig. Und die haben halt dann den Sammelplatz in Dürnstein, weil da die Verarbeitung ist, der Keller ist und natürlich muss ich jede Traube irgendwo hinbringen, die was ich das ganze Jahr gehegt und gepflegt habe. Und das ist dann natürlich im Endeffekt Dürnstein. Noch einen genauen Lesezeitplan. Das heißt, es ist genau auf die Lagen, aufs Terroir, auf die Reife, was ihm abgestimmt wurde, zwei, dreimal. Und da wird das Ganze natürlich verarbeitet, wird gepresst und wieder Wein draus gemacht. Ein genialer Wein im Normalfall. Und wird dann auch da natürlich auch vermarktet, vertrieben, Österreich in die Top-Restaurants oder auch natürlich international. Und wichtig ist auch, die Leute, unsere Leute, die kriegen jetzt nicht ein Geld pro Kilogramm, sondern das ist die Entlohnung und wesentliche Parts, da haben wir immer drei Stück, was dabei sind. Das ist dann natürlich einmal die Qualität der Trauben, das ist das Terroir, die Herkunftskünfte. Wir machen natürlich Unterschiede, Ebenen, Berg, Terrassen, was immer. Und natürlich auch das Handwerk, das ist auch ganz wesentlich. Das heißt, wenn der die Terrassen nur händisch produziert, bekommt er auch mehr Geld, eine höhere Entlohnung wie in der Ebene, wo er alles maschinell machen kann, weil das einfach zur Wachau Weltkulturerbe dazugehört, weil die, wenn ich da rausschau beim Fenster und du bist auf so einer steilen Terrasse auf 400 Meter oben und da werkst, das sind erstens handwerklich gemachte Weine, aber du merkst es auch, also die haben viel mehr Herkunftscharakter, die haben viel mehr Zug, also ist qualitativ auch ein anderer Anspruch, wie die Arbeit in der Ebene auf Löss oder was natürlich auch neben der Donau in der Wachau gibt.
Das ist eh schon ein super Stichwort, um zum eigentlichen Thema zu kommen, sozusagen der Klimawandel und die Wetterkapriolen, sagen wir es mal vorsichtig, die wir jetzt alle aus den letzten Jahren sehr präsent noch in Erinnerung haben, auch als nicht von Landwirtschaft lebende Menschen, aber halt nur so oberflächlich mitkriegen. Jetzt gerade in der Wachau haben wir in Erinnerung sehr viel Hagel, sehr viel Frost, Hochwasser, extrem voriges Jahr, Trockenheit, Hitze, alles Mögliche, was man sich eigentlich nicht wünscht. Wahrscheinlich, wenn man mit der Natur arbeiten muss. Wie sehr ist es für euch eine Bedrohung oder wie sehr beeinflusst es eure Arbeit? Du hast gerade beschrieben, die Steillagen, für die Wachau typisch ist, die viele Handarbeit. Es geht das ganze Jahr über Wein, entsteht nicht nur im Herbst, sondern es muss das ganze Jahr für Aufwand betrieben werden. Und man zittert mittlerweile das ganze Jahr, was passiert oder wie stellt man sich das vor?
Ja, also der Klimawandel ist merklich da. Also da brauchen wir jetzt nicht herum diskutieren. Aber natürlich können wir auch sehr viel Einfluss nehmen als Mensch. Also grundsätzlich Grüner Veltliner und Riesling wird auch die nächsten 50 Jahre noch funktionieren oder 70 Jahre. Aber man muss sich nur anpassen, wenn die Frage kommen sollte, weil das ist auch oft ein Thema, warum pflanzt man keinen Rotwein an, weil es noch zu kühl ist, weil die Wacheuren trotzdem noch das kühlste Weinbaugebiet in Österreich ist. Aber Klimawandel ist da, ist merklich da. Aber was heißt der Klimawandel? Oft wird das dann so dargestellt, es wird wärmer und darum machen wir Rotwein oder, ja, das war.
Die größte aller Fehlannahmen.
Ja, genau, das wäre zu leicht, zu simpel, wenn das einfach so funktionieren würde. Das ist eben viel komplexer, und da gibt's natürlich dann die höheren Gewalten. Das erste, was wir mal machen, um dagegen zu wirken, oder wir sehen das jetzt nicht als Bedrohung. Natürlich zittert man, ob jetzt Deckerfrost kommt oder was immer, das ist natürlich keine Gaude, wenn man die Ernte verliert. Aber wir fichten sie für nichts. Wir lieben es, das gleicht aus, da wenn ich in die Terrassen umstehe und ich schaue auf die Donau und es ist vielleicht schön auch noch, das ist ja fast ein bisschen so eine leichte Romantik, da müsste man ein bisschen was bezahlen, dass man da arbeiten darf. Das spürt man wirklich, das ist schon ein eigenes Feeling. Aber darum ist ganz wichtig, dass man ansetzt, wirklich in der Weingartenarbeit, wo die Domäne Wachau extremer Vorreiter ist. Und da ist uns das Thema Bio-Weinbau ein großes Anliegen. Das ist ein großes Wort. Aber aus meiner Sicht, Bio-Nachhaltigkeit, das gehört zusammen, das ist natürlich vereint. Aber aus heutiger Sicht ist biologischer Weinbau die beste Antwort auf den Klimawandel. Das heißt,
warum?
Was wir versuchen, ist genau, den Rebstock zu stärken. Das heißt, dass einfach widerstandsfähiger wird. Vor 20, 30 Jahren hat man ganz anders gearbeitet. Ich will nicht sagen, dass das falsch war, war sicher richtig. Alles zu seiner Zeit, aber wie wir wissen, die Welt dreht sich weiter und da müssen wir auch anpassen. Und darum sind wir extreme Biofanatiker. Den Rebstock zu stärken. Das heißt, auf der einen Seite werden die Boden vitaler, werden aufgebaut. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit Begrünungsmischung, kein Herbizid, kein Insektizide. Das heißt, die Biodiversität wird gesteigert. Das Bodenleben wird da intensiver. Ich kriege einen Humusaufbau. Wir machen plus minus 500 Tonnen Biodauer, Kompost, jetzt da dynamisiert, was nur mal den Humus stärkt, das Boden passt. Gibt's auch genannte Mykorrhiza. Also beim Radio heute bei 8.6, was zur Frage.
Das war recht ein spannend. Bildungspodcast.
Ja, genau. Und Mykorrhiza, das ist ein Pilz, was einfach die Wurzeln verlängert. Feuchtigkeit, Trockenheit kann das super abpuffern. Das ist ganz wichtig und natürlich auch ein Drittel, was man sieht an der Laubwand und dass man da nur mal mit Belagsmitteln arbeitet, dass da nichts vom Inneren herauskommt. Im Saftstrom, ich sage immer, das ist wie ein bisschen so Doping, wir kämpfen gegen Pilze an, oberflächlich, im Boden, die Wurzeln, was wir nicht sehen, die Wurzeln lebt von den Pilzen.
Ja.
Man kann nicht dort umbringen und nicht glauben, dass das in der Wurzel nicht passt. Das heißt, drum ist biologischer Weinbau extremst wichtig. Jetzt. Wir leben jetzt im Jetzt, ne? Und schauen natürlich in die Zukunft, ob das genauso ist in 10 Jahren oder in 20 Jahren, das kann ich gar nicht behaupten, möchte ich auch nicht. Da wird sicher noch Anpassungen geben und vor 15 Jahren habe ich auch ganz anders geredet. War auch nicht unbedingt deppert, aber ich sage immer, mit der Zeit, man darf auch schlauer werden.
Natürlich, und sie weiterentwickeln. Jetzt scheint es mir, die Wachau war sicher nicht das Weinbaugebiet, die Vorreiter waren in der Vergangenheit, was biologischen Weinbau betrifft oder sogar biodynamischen, kann man dann unterschiedlich darüber diskutieren, aber jetzt scheint man in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Wachau nicht nur die Domäne, sondern insgesamt da Riesenschritte macht, oder?
Riesengas, ja, gibt. Und das ist einfach wichtig und früher hat es halt ein bisschen anders ausgeschaut, aber wenn jetzt reinkomme und es ist alles bunt und grün, das schaut vielleicht ein bisschen wild aus, den Leuten vielleicht fällt es nicht so auf, natürlich wird man sensibilisiert über die Jahre, aber man spürt es. Aber man nimmt es halt irgendwie im Unterbewusstsein wahr und fühlt sich halt viel wohler und das ist, glaube ich, auch ein enormer Vorteil. Und natürlich, wenn ich alleine die Wachau anschaue und betrachte, über die Terrassen, über die Trockenrasen, über den Wald, über die Donau, also wie die am naturgegebener Biodiversität ist ja sowieso unglaublich. Aber das sind einfach ein paar so Marker, die wir selber treffen können. Wir richten es ja immer jeden Jahr beim Schneiden schon weggehend auf ein heißes Jahr ein.
Mhm.
Früher haben wir geschaut, dass das halbwegs reif wird, das ganze Zeit. Ja. Ich bin ein Rossatzer von der, manche sagen von der Schattenseite, die sich nicht ganz so gut auskennen.
Ja.
Das ist vielleicht die Vorteile. Aber wenn es zu heiß ist, kann ich nichts machen,
ja,
außer eben ein Dach drüber, das Ganze beschatten. Das heißt, da stellen sie wir ein, aber was wir sich nicht einstellen können, das sind halt die höheren Gewalten. Und die machen uns sicher Sorgen, weil sie nicht weniger werden. Und
zu anderen Zeitpunkten auch kommen, oder?
Von Zeitpunkten, die man sich so oft nie vorstellen hätte können.
Zum Beispiel?
Es hagelt im März, das ist ja alles nicht normal, oder hageln in der Nacht oder hageln im September zum Beispiel. Aber eben durch die höheren Temperaturen verdampft mehr und dann kühlt es gar einmal ab und dann kommt halt der Hagel runter. Die Winter, das ist schon massiv. Also als Bub war ich jeden Tag oder zwei, drei Monate im Jahr im Winter Eislaufen, Eishockey spielen. Da hat es noch die Locken gegeben von den Donau-Nebenärmen. Die Zeit ist vorbei. Der Winter wird milder, der Winter wird trockener. Der Regen kommt im Normalfall statistisch bei uns in der Wachau erst ab Mai, wo es dann auch dringend notwendig wird. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Drum sind wir wieder beim Boden und mit Begrünungen, dass wir das beschatten, dass wir da mehr Leben reinkriegen, dass wir mehr Wasser speichern können. Das ist schon eine Geschichte. Aber durch die wärmeren Winter kommt auch der Austrieb immer früher und dann wird natürlich auch die Frostgefahr deutlich höher. 24 haben wir es wieder ganz massiv gesehen, was da passieren kann. In vielen Jahren davor hat der Weinbau Glück gehabt, aber wir wissen es bei den Marillen, die jetzt gefroren.
Ja.
Der Weinbau schiebt sich durch das zwei Wochen nochmal später hinaus und kommt dann wieder durch.
Und wenn du jetzt 2025 vergleichst, weil du gesagt hast, 24, oder wir haben alle noch in Erinnerung, 24 war intensives Jahr, was Naturereignisse betrifft. Winter,
ja.
Der Winter jetzt war sehr, sehr trocken, in großen Teilen Österreichs, wenig Niederschlag. Wie schaut es jetzt aus im Vergleich zu 24? Wie schaut es mit dem Austrieb aus? Der Wein, die Knospen sind schon da. Ist es später oder gleich wie voriges Jahr? Also wie ist die Gefahrenlage?
Also über die Situation 25 sind wir eigentlich sehr glücklich, weil jetzt haben wir Mitte April und es kommt jetzt schon langsam aus. Das heißt, es ist ein mittel- bis später Austrieb. 24 war es um drei Wochen früher.
Mhm.
Das heißt, wir haben halt dann schon noch kältere Temperaturen gehabt, gerade in der Nacht. 24, ich bin ein Skifahrer und ich war so oft Skifahren und das war nur Quagel. So wie so ein nasser Sand. Und wir haben ja Temperaturen gehabt im Februar, Ende nie und März und so ist das Ganze zustande gekommen. Wenn ich 23 hernehme, nicht nur mal zurück, haben wir Ende April einen späten Austrieb gehabt. Das irritiert aber ein bisschen, weil 23 auch sehr warm war.
Mhm.
Aber da ist eben der Effekt eingetreten. Die Marillen treiben aus und da hat es gezischt und durch das hat es in Wein drei Wochen nochmal nach hinten geschoben.
Aha.
Sonst wäre das waren ein paar Tage, wo ich starke Minusgrad gehabt habe und dann ist das alles nochmal in Versenkung geraten. Aber derzeit schaut es gut aus vom Austrieb, aber wie gesagt, das kann bis zu den Eismännern oder was immer, bis Mitte Mai kann vieles passieren.
Aber jetzt
gehen wir davon aus, es passiert nichts.
Ja, wir klopfen auf Holz. Aber jetzt hast du vorhin gesagt, es war ein milder Winter oder haben alle mitgekriegt, ein milder Winter. Warum ist dann trotzdem der Austrieb so viel später? Das müsste ja eigentlich dafür sprechen, dass er auch früh kommt, der Wein, oder? Oder hat das mit mangelndem Niederschlag zu tun, dass er heuer später kommt?
Nein. Ja, da muss man jetzt da definieren, was ist ein wilder Winter, mit was vergleicht man es, mit längeren Statistiken oder mit kurzen Statistiken.
Mhm.
Sehr schneearmer Winter, das wissen wir auch darum. Grüne Seele müssen wir gerade suchen. Wenn wir nichts mehr finden. Wir haben immer gute Temperaturen in der Nacht gehabt, in der Früh. Das heißt, da ist sehr oft noch in den Minusbereich gefallen und durch das hat sich das ein bisschen normalisiert.
Ah, ja.
Ich muss sagen, im Vergleich 24, da waren extreme Ausschläge nach oben.
Mhm.
Durch das ist 24 extrem nach vorne gerückt. Ne?
Das,
wie der Winter her war, temperaturmäßig eh nicht so schlecht, kann man sagen. Also, durchschnittlich, aber eher die kürzere Vergangenheit hernehme, bis auf fehlenden Niederschlag, ne? Den haben wir alles gekriegt, ja. Vor Exe im September.
Ja. Und dann in typischen fünf Tag, war wenig.
In fünf Tagen haben wir einen halben Jahresniederschlag gekriegt. Also das war schon brutal.
Du hast vorhin gesagt, an Veltliner und an Riesling wird es auch in, weiß nicht, die nächsten 10, 20 Jahre noch geben. Welche Rebsorten baut ihr als Domäne an? Was sind eure typischen Rebsorten, die Wachau-typisch sind wahrscheinlich? Und diese ganze Veränderung, Hagel, Hitze, Trockenheit, Niederschläge, alles extrem eigentlich und alles davon viel öfter. Wirkt sich das jetzt schon darauf aus, welche Rebsorten man anpflanzt, wenn man einen neuen Garten auspflanzt? Oder ist es so, dass du sagst, na, das ist über viel längere Zyklen, dass man das entscheidet, das ist noch nicht ausschlaggebend?
Da bin ich beim Zweiteren unter Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, man muss sich anpassen und vor 30 Jahren hätte man sich gefreut, wenn es wärmer gewesen war. Jetzt freuen wir sich, wenn es kälter ist. Prinzipiell grüne Veltliner und Riesling passen in der Zukunft auch noch, aber man muss sich anpassen. Natürlich, die Weinstilistik ändert sich ein bisschen. Ja, und darum kann ich da nur mal erklären, am Punkt nur ein paar Ansätze, dass man ein paar Gedanken bekommt. Grundsätzlich, wo die Pflanzen sind, hängt einmal vom Boden, von der Lage ab. Ein Riesling macht man nur weniger Sorgen, weil der ist viel trockenresistenter, der ist da meistens oben in die Terrassen, der kommt mit weniger Wasser aus. Grüner Veltliner, der ist ein bisschen so ein Luxussort, der braucht schon ein bisschen mehr. Mhm. Dafür hast du keine Probleme mit der Botrytis. Das heißt, darum ist ein grüner Veltliner in der Ebene, am Lössmeer und mehr am Hangfuß, weil die ist meistens ein bisschen tiefgründiger, kann mehr Wasser gespeichert. Werden wir selber haben 70% grüner Veltliner und 20% Riesling und der Rest ist ein bisschen Vielfaches. Das heißt, das sind unsere Hauptsorten, die passen perfekt und wir machen über 25 verschiedene Einzellagen. Das heißt, wir gehen da viel mehr ins Detail hinein, wir probieren jetzt nicht verschiedene Sorten aus, aber biologischer Weinbau, das heißt, das Wachstum reduziert sich ein bisschen, wie wenn da zu viel Kraft drinnen ist, da haben wir keine offenen Böden mehr, dass wir auch nichts verlieren. Der Weingarten kommt in eine viel schönere Balance. Ursprünglich irritiert es ein bisschen, weil dann ist es vom Dunkelgrün und das ist gewachsen, wie das aussieht. Mhm. Reduziert sich alles und wird ein bisschen heller. Aber eigentlich, der Rebstock ist in einer viel besseren Balance und ganz wichtig ist natürlich, in der Jugendphase geht es ins vegetative Wachstum, das heißt in die grünen Teile und dann wechselt es ins generative Wachstum, das heißt, dann geht der Power in die Früchte hinein. Mhm. In dem Fall in die Beeren, in die Kerne, damit es dann für die Reproduzierbarkeit dann auch funktioniert, ne? Das, die Pflanzen wollen sich genauso weiter pflanzen und vermehren wie alle da oder wie die meisten halt. Und im biologischen Weinbau tritt es dann schnell ein. Das so ging mir so 21. Juni oder Ende Juni sollte das sein. Mhm. Und ein biologischer Weinbau wechselt dann schnell ins Generative. Das heißt, ich habe mehr Power in die Beeren drinnen, okay, und kriege durch das eine schönere Reife. Kann aber dann um eine Spur früher lesen. Das war mir ganz lang nicht so bewusst und ich glaube, das ist ein Blödsinn. Aber du merkst es auch dann teilweise wieder, es gibt dann auch Jahre, wo man, weiß ich nicht, Mitte August relativ viel Regen kriegen, mhm, und dann wird alles nochmal grün und es treibt alles nochmal durch. Und durch das werden aber dann auch die Beeren ein bisschen verdünnt, was eigentlich zu später Regen dann auch nicht mehr gut ist. Und das schießt da wieder ins Vegetative. Das heißt, die Kraft, die Teils entweder geht's in die Richtung oder, mhm, in die Richtung oder halt zu 100%. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist ein Riesenvorteil. Das andere ist, ich habe gesagt, wir arbeiten halt mit Begrünungen, die halt nicht viel Wasser brauchen. Also, mhm, Begrünung ist kein Gras oder was
damit
immer.
Damit du keine Konkurrenz dem Rebstock machst, oder?
Genau. Mhm. Begrünung, verschiedene Wurzeltiefen und also eine krummelige Struktur ist, da kommt der Sauerstoff rein, da kommt das Wasser rein, das taugt den Mikroorganismen in kleinen Viecher, dass sie mehr und mehr werden. Aber nicht Konkurrenz da ist, weil wir ja doch ein Trockenstandort sind, vom Niederschlag her. Aber beschattet. Mhm. Leg die am Strand, im, mhm, Sand, genau. Mhm. Ohne Sonnenschirm, ne, dann möchte wissen, wie es, mhm, da schaffst nach 4 Stunden. Oder du legst sie unter den Sonnenschirm. Das ist das Erste. Und da fängt es beim Boden an. Von der Laubwand ist natürlich ganz wesentlich, dass die locker ist. das windig ist, hilft auch sehr viel. Aber wir dann auch keine Blätter außer, nicht? Dann ein bisschen geizen. Das heißt, jedes Blatt auf der anderen Seite ist, ist natürlich ein Kraftwerk, mhm, eine Simulation. Aber es gibt auch Schatten, den Bären, und kühlt ist ja. Also wir arbeiten da.
Das heißt, auch um Sonnenbrand zu vermeiden.
Sonnenbrand zu vermeiden oder auch ja alleine die UV-Belastung, mhm, zum Glück nicht so hoch ist wie in Australien oder wo immer, was dann auch wirklich qualitativ nicht unbedingt ist, bringt dann auch komischere Töne. Darum Beschattung ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Dinge. Und dann schauen wir noch, Ertragsmanagement, ein bisschen was ausdünnen, halbieren, Einzelstöcke, natürlich, wir können das sehr gut machen, wenn wir wirklich durch die Glanzstrukturen da sehr schlagkräftig sind. Und dann vom Lesezeitpunkt muss ich dann natürlich auch flexibel sein. Das ist auch deutlich nach vorne gerutscht. Aber natürlich umso, wenn wir ein bisschen mehr zuwarten können, ist uns recht, da kann ein bisschen mehr in den Rebstock eingelagert werden und im Keller. Wenn der Weingarten super da ist, die Trauben, das war halt vor 20, 30 ein bisschen anders, da war aber der Boden auch noch stärker. Ne?
Mhm.
Das ist ja, die Natur rächt sich nicht, sie präsentiert nur ihre Rechnungen.
Ja.
Und diese sehr lang geduldig, aber jetzt haben wir einen Zeitpunkt, wo wir da umdenken müssen.
Wenn du sagst, die Lese verschiebt sich nach vorn, wenn du jetzt sagst, konkret in der Wachau, so in einem Zeitraum von 20 Jahren ungefähr, von wo kommt ihr hier, typische Lesezeiträume, und wo seid ihr jetzt? Also wie viele Wochen ungefähr verschiebt sie das?
Ich fange einmal auf der anderen Seite an. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Blüte kann man vielleicht Pi mal Daumen, ist schon 2 Wochen früher.
Mhm.
Da reden wir irgendwie Anfang Juni. Ganz früh, aber Ende Mai, das haben wir jetzt sehr schon länger nicht gehabt, bis Ende Juni.
Mhm.
Das ist einmal das Erste, aber das ist ja nur der Saisonstart. Und von der Lese, ja, jetzt musst du schon mit Mitte September spätestens einrichten, dass du zur Lese mit der Lese beginnst. Vielleicht auch Anfang September schon.
Mhm.
Ich bin in der Wachau, im Burgenland und so, ja gut.
Mal weiter vor.
Die sind Mitte September schon im Urlaub, die Glücklichen. Früher war die Hauptlese im Oktober und hat sie eingezahlt bis Mitte November. Teilweise da vielleicht, die letzten 20, vielleicht teilweise noch länger, wie es früher war. Oder viel länger ist nicht gegangen, aber Zuckergradation war halt leichter,
mhm,
geringer. Da muss man sich halt anpassen, aber darum schauen wir, dass wir beschatten und hin und her, dass wir das schon ein bisschen nach hinten schieben können. Also das ist schon recht, weil natürlich alles langsamer geht. Das kommt ja dazu, ich lese Anfang September, na, da habe ich Zustände, wie es voriges Jahr waren, wie im Hochsommer.
Mhm.
Und dann geht natürlich die Entwicklung, die Moosgradation nur mehr steiler bergauf. Ne? Und wenn ich das gleich jetzt, wenn ich da im Oktober hernehme, kann auch mal so sein, aber statistisch ist es schon deutlich kühler im Oktober. Durch das hast du viel mehr Reifeverzögerung und das geht ein bisschen. Reifeverzögerung ist eigentlich ein Blödsinn, aber das Moosgewicht, das wird deutlich eingebremst, weil die Reife kann dann schön langsam nachziehen. Und das ist ja das Wichtige. Da geht man von den Inhaltsstoffen aus, also man redet ein bisschen von Aromareifefrucht, Phenolreife oder was immer. Das haben jetzt fünf Detail drinnen, aber das ist natürlich schon maßgeblich, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die 2 Sorten passen. Grüner Veltliner ist vielleicht ein bisschen heikler, weil er mehr Wasser braucht. Darum ist der Weingarten ganz wichtig, wo er wächst. Und er hat weniger Säure wie der Riesling. Wird dann sogar beim Grüner Veltliner, also ich mache über Meisterstanze, das heißt, ich versuche auch das Tannin zu erhöhen. Ich mache beim grünen Veltliner sogar ein paar Chargen, die mir 2 Wochen auf der Maische verkehren.
Okay.
Das heißt, es ist wie Rotwein, dass das alle ein bisschen verstehen, weil sonst verkehren wir ja den Most. Und da kriege ich natürlich auch viel mehr Tannin raus. Das ist so das Rückgrat. Und das gibt ein bisschen einen Grip. Säure, bloß ein bisschen an Tannin, gibt einen schönen Grip, gibt eine Frische mit.
Mhm.
Die Trauben dürfen nicht unreif sein.
Ja.
Da muss man im Weingarten dann auch richtig arbeiten, dass man da hinkommt. Das ist eine Sache, brauchen wir es schon länger, aber die haben nicht wir erfunden, weil glücklicherweise brauchst du nicht alles erfinden, brauchst du ein bisschen offen sein und schauen, was andere machen. Ne? Und in südlichen Regionen ist es ja ganz normal. Da gibt es natürlich Anpassungen, Umstellungen, aber ja, ich bin nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt setzen wir ein Cabernet in die Wachau. Also das wird nicht reif, es gibt ja ein paar Stöcke.
Mhm.
So ist es auch nicht. Aber wir müssen sie anpassen. Das Ziel ist ein bisschen anders, ein bisschen gegenarbeiten. Bio-Thema ist ganz, ganz wesentlich eben. Ja, das kann ich sagen, ja, das ist eine Bedrohung und ich habe Angst, ist sich das eher ein bisschen spannend und es hält dich auch am Leben, dass du immer flexibel sein musst, flexibel denken musst. Und ja, weißt du, das macht sein Leben, mir taugt das gar nicht, wenn einer sagt, das mache ich schon seit 20 Jahren und ich will mich nicht ändern. Das ist ja das Langweiligste auf der Welt, was es gibt. Das heißt, im Weinbau, du schmeckst das ja jeden Jahrgang. Weißt du, das sollte eh nicht gleich sein. Wir sind ja keine Industriebube, sondern wir machen da so geile handwerkliche Geschichten und jeder, der in der Wachau weiß und fährt da durch, boah, geil, schaut super aus, ne? Dann gehst du einmal rauf, dann weißt du, wie lässig das ist, ne? Wenn du schwitzt und komplett durchnässt bist. Das will man immer ausdrücken und da gehört halt vieles dazu, Finanzen. Und da gehören die unterschiedlichen Jahrgänge dazu und ja, unterschiedlichen Lagen. Und darum sehe ich da jetzt da keine Bedrohung. Und wenn ich sage, was in 70 oder in 100 Jahren ist, das will ich heute so nicht verändern, nur weil das da andere Sorten oder was immer hineinsetze. Die Wirtschaft, ich muss das System gesund erhalten und darum ist die Biodiversität so wichtig. Wir lieben auch den Naturschutz, wir haben da so viele naturschützliche Flächen in der Wachau, ob das die Trockengrasen sind oder der Kellerberg, alles, was nicht mit Wein voll ist, da sind genug Flächen, das ist alles naturgeschützt, das wissen ja die wenigsten Leute draußen, aber das ist schon genial. Und was raussetzen, bin ich sowieso ganz stolz. Weil es gibt ja die Britzen auch, dann mache ich schon wieder Pause.
Ein Augebiet am Südufer, muss man dazu sagen?
Auf der rechten Donauseite. Die Donau geht einmal links und rechts auf für alle. Rechte Donauseite. Aber das ist ein Augebiet, genannt, das heißt Britzenau. Und das ist Naturschutzgebiet seit 21. Kleinen Seitenhieb. Aber wir brauchen nicht die EU, dass die irgendwelche Denaturierungsprojekte auf den Weg bringt oder unsere wollen das dann eh nicht so. Wir in der Wachau und die Winzer allgemein oder unsere Weinhauer natürlich, die haben da schon eine sehr Kraft. Wir machen das in der nahen Zukunft und die Wachau ist ja nicht irgendwas. Ne? Wir sind auf Unweltkulturerbe, ne? In Natur und Kultur Erbe. Wir sind touristisch, hochtouristisch, wir treiben eine super Landwirtschaft mit dem Weinbau, dann machen wir aber ein Naturschutzgebiet mitten rein, weil sonst taugt, weil es cool ist, weil wir zur Natur stehen. Oft ist es in vielen Köpfen nicht ganz so vereinbar, aber
naja, es ist immer noch oft von vielen auf ein vermuteter Widerspruch Naturschutz versus Landwirtschaft, was in Wirklichkeit ein Blödsinn ist, weil du, so wie du es beschreibst, wenn ich dir zuhöre, letzten Endes ja, ihr lebt ja auch davon zu schauen, wie du die Natur so gestaltest, dass du dein Wein in 20 Jahren idealerweise noch anbauen kannst.
Die Trauben werden
und
besser.
Der relativ widerstandsfähig ist, was auch immer daherkommt an sozusagen Naturgewalt, die man eh nicht beeinflussen kann, wo man nur damit irgendwie umgehen kann. Nochmal zurück zum Schluss zu den Lagen. Jetzt hast du gesagt, also die Hauptrebsorten, der Riesling und der Veltliner, die wird man mit Aufwand, aber die wird man, um die muss man uns keine Sorge machen in der Wachau. Ändert sich was jetzt schon oder denkst du, wird das in den nächsten Jahren sein, was die Nutzung der unterschiedlichen Lagen betrifft? Jetzt habt ihr diese extremen Steillagen, die Terrassen, die ja sehr typisch sind für die Wachau. Ihr habt die Lagen eher im Flusstal unten oder nahe zur Donau hin. Verschiebt sich was, weil sie an diesen Standorten auch schon was ändert? Oder sagst du, na, auch das bleibt relativ gleich, weil der Riesling gehört eher rauf, der Veltliner eher runter und da sind marginale Veränderungen erst zu spüren? Oder ich fantasiere, wird da jetzt Wald gerodet, um ganz weit oben neue Flächen zu Weingärten zu machen, weil man die Lage da oben besser brauchen kann oder die leichter zu bewirtschaften ist?
Sehr gute Frage. Wenn ich durch die Wachau durchfahre, es gibt kaum brache Flächen. Das heißt, es zeigt auch, dass das erfolgreich funktioniert. Auch im Steillagen, im Terrassenweinbau, wo so viel harte Arbeit dahinter steckt, weil da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr Krisenprobleme weltweit auf Terrassen und super Studien, das zahlt sich nicht mehr aus. Also kann ich alles nicht nachvollziehen, wird es die Woche auch nicht mehr geben. Das heißt, man bemüht sich da schon extrem. Und von der Aufteilung, ja, das ist eine Bodengeschichte, grüner Veltliner, wo Riesling gut hinpasst. natürlich ist es eine Stilfrage und eine Lesezeitpunktfrage. In der Ebene lesen wir früher. Lössböden gibt fruchtigere Weine, mehr Sortencharakter in die Weine und kann ich da früher lesen. Am Hang, wo es so karge Flächen gibt, Terrassen gibt, das ist viel puristischer und geradliniger. Kann ich dafür mit dem Lesen ein bisschen zuwarten und das hat noch immer eine Trinkfreude, das gibt einen Druck am Gaumen, das ist komplex, kann super reifen, das ist schon genial, das funktioniert. Und aber wenn ich da jetzt sitze mit dem Dünnstein, da hinten ist der Kellerberg, das gehört schon zu den warmen Lagen. Wenn ich jetzt nach Spitz aufhöre, habe ich 10, 14 Tage Reifeunterschied. Im Spitzergrund bin ich 3 Wochen hinten noch. Mhm. Natürlich immer jahrgangsabhängig, auf der gleichen Seehöhe. Wir reden ja von 200 Meter bis, wir arbeiten bis auf 500 Meter rauf oder sogar im Training ein bisschen drüber. Das gibt da halt auch unheimliche Vielfalt und das leben wir, das taugt uns in der Wachau, durch das bauen wir auch so viele Lagen aus. Das heißt, es gibt einfach andere Weine, andere Herkünfte und natürlich ein bisschen gepaart mit den Stilen. Wann lese ich das? Weil ein grüner Veltliner einmal gelesen und dann 2 Wochen später gelesen, dann 4 Wochen später gelesen, das schmeckt die Trauben einfach ganz anders. Also das muss natürlich einem bewusst sein und sage jetzt das Weinhauer oder so als Winzer, wo ich dann auch Wein draus mache, muss ich schon wissen, auf was für eine Lage, was für Sorten ich hätte und was für einen Stil Wein ich dort
was
machen
möchte
und kann, was Sinn macht. In der Ebene, weil unten was warm ist und da machen wir, da mal recht spät lesen und das wird brat und fad, das macht keinen Sinn. Da mache ich was Frisches, Elegantes, das duftet da und das können wir schön auf den Terrassen trinken und fertig. Also da haben wir wirklich den Vorteil, dass wir die kühlste Region sind, noch immer in Österreich. Mhm. Und wenn bei uns der grüne Veltliner nicht mehr funktioniert, brauchen sie am Wagram gar nicht mehr nachdenken oder im Kanton, tun wir im Burgenland dann. Also wie gesagt, man kann sich anpassen. Die zweite Geschichte, gehen wir weiter in die Höhenlagen, das ist bei uns mehr, gehen wir weiter Richtung Westen in den Spitzergraben.
Mhm.
Das hat an Bedeutung enorm gewonnen. Ich sage immer, ich bin jetzt der Rossatzer, von der Schattenseite wirst du nicht mehr gehäkelt und da haben sie da auf der linken Donnerseite schon die Spiegel montiert, dass sie sonst umgekommen. Da ist mir immer eingefallen, da sage ich immer, ja, und früher war der Leser im Spitzergraben lebensgefährlich, nicht weil es so steil ist, sondern weil sie mit den harten Trauben erschlagen haben gegessen, weil sie nicht reif geworden sind.
Okay, man häkelt sich gegenseitig.
Das ist jetzt genau, das gehört dazu. Das holt man schon aus. Aber das zeigt einmal, wie die Situation vor 30, 40 Jahren war. Also Spitzergraben profitiert nur. Das war früher ganz eine arme Region, weil es neben der Donau weg war und bis sie da Touristen hin funktionieren und die Ausreifung der Trauben war sehr, sehr schwierig. Die profitieren gewaltig. Mhm. Da im Osten muss man viel mehr nachdenken, früher lesen, wie sie das verändert. Ne? Da haben wir mehr Ost-West-Gefälle. Und in die Höhe gehen wir und fahren wir auf, was nicht geht. Aber das wird halt öfters erzählt oder bla bla bla. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe weiter rauf und rode den Wald.
Du darfst ja überhaupt nicht zusätzliche Weinbauflächen einfach ohne Ende schaffen, oder? Das ist ja reguliert.
Ich habe Weinbaufluren, genau, und du darfst Weinbau betreiben.
Und auch von der Menge, oder? Also gibt es da nicht eine Regulierung, du sagst Gesamtanbau oder Auspflanz? Volumen ist irgendwie reguliert. Du kannst jetzt nicht einfach 1000 Hektar mehr Wein in Österreich anpflanzen.
Nein, aber es ist schon liberalisiert worden und es ist einfacher geworden und nicht mehr so steif wie früher, was auch richtig ist. Aber was hat eine große Gemeindehöhe? Was Wald ist, ist Wald. Da können wir nicht sagen, jetzt da hacken wir das alles um und machen wir dort Weinbau, weil dort gefällt es uns nicht mehr. Vielleicht gibt es einmal die Möglichkeiten, derzeit ist es nicht so und wir wissen, wie wichtig ein Wald ist, wie wichtig auch die ganze Wachau ist mit dem Wald umrundet, wie der das ganze Tal begleitet, abkühlt, ist schon wichtig und das ist ja gut, dass man nicht auch jeder tut, wie er glaubt.
Wie er
also
glaubt.
Das passt ja nicht zusammen. Also damit, und da sind wir schon beim Naturschutz und das Leben. Das sind dann so schwammige Ideen von manchen, weil es halt cool aus. Jetzt gehen wir hier auf, ja, aber dann roben wir einen Wald, wo kann man da hin? Und also das sehe ich schon sehr, sehr gefährlich, wenn auch die Politik in so eine Richtung gehen würde. Man kann natürlich, es gibt nur die eine oder anderen Terrassen, die dann wieder rekultiviert werden können, sollen. Aber das ist sehr viel in den letzten 10 Jahren passiert. Aber ich glaube, grundsätzlich passt so, wie sie ist. Man muss natürlich mit der Zeit gehen, man muss sich weiterentwickeln. Aber wir wollen jetzt nicht alles neu erfinden und neue Weinbaugebiete suchen. Also
ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne.